ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Ein Rettungseinsatz in den Bergen. Mit ihrem Helikopter landen die Helfer auf einem Felsplateau. Der Nebel ist undurchdringlich und es ist stürmisch. Irgendwo unterhalb dieses Plateaus sollen sich Wanderer aufhalten. Aber wo genau? Nur unter Lebensgefahr könnten die Retter das unwegsame Gelände hinunterklettern. Sie packen ihr Equipment aus. Die nur 175 Gramm leichte Mini-Drohne ist mit einer winzigen Kamera ausgestattet. Ein sechsbeiniger Laufroboter soll den steilen Abhang nach unten klettern. Dann ziehen die Retter ihre Signalwesten an. Die wechseln automatisch ihre Farbe. Weil es in den Bergen immer dunkler wird, leuchten sie nun knallgelb.
Science Fiction oder schon Realität? Fast. Denn an all diesen Entwicklungen wird gerade gearbeitet. Und die Natur liefert den Ingenieurinnen und Ingenieuren dafür die Inspiration. Bionik heißt die Disziplin, die physikalische oder chemische Prinzipien aus der Natur auf technische Anwendungen überträgt. Das Wort setzt sich zusammen aus der ersten Silbe des Wortes Biologie und der zweiten Silbe des Wortes Technik. Im Englischen wurde der Begriff Bionics 1958 geprägt von dem US Air Force Officer Jack E. Steele. Vieles ist immer noch im Experimentierstadium, anderes wird schon angewandt.
Die Professorin und Biologin Heike Beißmann lehrt das Fach Bionik an der Westfälischen Hochschule. Sie ist zugleich Geschäftsführerin der Gesellschaft Technologies of Life Sciences des Vereins Deutscher Ingenieure.
In der Ingenieurswelt wird man üblicherweise davon ausgehen, dass man ein technisches Problem hat, das man gerne lösen möchte. Man versucht sozusagen, die Anforderungen zu definieren. Man möchte ein Problem lösen und schaut sich dann in der Natur um, wo ist das Problem schon mal gelöst worden. Oder man kann von der anderen Seite kommen. Es sind Leute, die in der Biologie tätig sind, die dann feststellen, sie haben irgendeinen fantastischen Mechanismus entdeckt. Kann man den nicht irgendwo einsetzen? Genau so ist der Lotus-Effekt entstanden.
Wie die Lotusblume dazu beigetragen hat, Flugzeuge energiesparender fliegen zu lassen oder Wandfarbe schmutzresistenter zu machen, dazu später mehr. Aber warum lassen sich Ingenieurinnen und Ingenieure ganz grundsätzlich durch die Natur inspirieren? Ein zentrales Argument ist der reiche Erfahrungsschatz der Evolution. Die Natur hatte extrem lange Zeit, die kreativsten, ressourcensparendsten und effizientesten Mechanismen und Baupläne zu entwickeln. Mechanismen, auf die Menschen oft nicht unbedingt kommen würden, weil sie so ausgefallen und so raffiniert sind.
Wenn wir uns angucken, wie lang die Evolution bereits Zeit hatte, auf der Erde irgendetwas zu erstellen, dann hat es ja auch nicht in den letzten Jahrzehnten angefangen, sondern vor 3,8 Milliarden Jahren. Und auch da waren die Zustände auf der Erde relativ lebensfeindlich. Es gab kein Leben, das hat sich erst dann entwickelt. Und wir können natürlich davon lernen, wie kann Leben in sehr extremen Situationen und Umwelten überhaupt stattfinden.
Zurück zum Rettungseinsatz in den Bergen. Inzwischen ist es ganz dunkel geworden. Doch die Mini-Drohne hat dank ihrer lichtempfindlichen Sensoren einen der Wanderer in der Schlucht ausfindig gemacht. Er ist auf dem steilen Weg abgerutscht und sitzt in einer Felsspalte fest. Der Laufroboter klettert Schritt für Schritt in die Schlucht hinab, um den Wanderern ein Funkgerät, ein Seil und Wasser zu bringen. Inzwischen haben die Vermissten auch die Retter dank ihrer signalgelben Westen entdeckt, die sich automatisch an die Dunkelheit angepasst haben.
Die Mini-Drohne, der Laufroboter und die Rettungsweste mit der selbstständig wechselnden Farbe. Alles Erfindungen aus der Bionik. Vorbild für die Mini-Drohne aus Carbonfaser ist die Libelle. Sie ist sogar ein ziemlich genauer Nachbau. Wie die Libelle kann die Drohne nach oben, unten, vorwärts und rückwärts fliegen. Und wie das Fluginsekt, eines der schnellsten überhaupt, hat sie vier unabhängig voneinander ansteuerbare Flügel – Dadurch kann sie auch bei starkem Wind ihre Position halten. Das hilft zum Beispiel bei einem Rettungseinsatz im Sturm. Vorbild für den sechsbeinigen Laufroboter ist die indische Stabheuschrecke. Sie bewegt sich mühelos auf unebenem Gelände. Wie beim Insekt befinden sich bei neueren Laufrobotern immer mindestens 3 Beine auf dem Boden. Dadurch läuft die Maschine stabil und sicher durch schwieriges Gelände. Noch besser könnte der Laufroboter Hindernisse überwinden, wären seine Beine mit Sensoren ausgestattet, sodass er wie das Tier fühlen kann. An dieser Technik arbeiten die Entwickler gerade. Dann könnte man diesen Laufroboter zum Beispiel in Erdbebengebieten einsetzen, auf vermintem Land oder um auf dem Meeresboden eine defekte Ölpipeline zu reparieren.
Die Rettungsweste, die ihre Farbe wechselt, gibt es noch nicht. Aber ein Produkt wie dieses wäre denkbar, denn das Verfahren wird gerade entwickelt. Es orientiert sich an einem schier unglaublichen Mechanismus der Natur, an der Tarnfunktion der Krake.
Um sich vor Fressfeinden zu schützen, passt sich die Krake blitzschnell an ihren Untergrund an. Je nach Angreifer kann sie sogar verschiedene Meeresbewohner imitieren. Sie kann rot werden, wie der gefährliche Feuerfisch, sandfarben wie ein giftiger Rochen oder auch gestreift wie die bedrohliche Meeresschlange. Dieses Tarnprinzip funktioniert so. Die Krake verfügt über spezielle Hautzellen, die Chromatophoren, die von winzigen Muskeln umschlossen sind. In der Mitte dieser Zellen befindet sich ein Beutel mit Pigmenten. Über Muskeldruck auf die Zellen wird die Farbe geändert. Forscher haben eine Krakenhaut aus 3 Schichten künstlich nachgebaut. Die obere Schicht enthält die Pigmente. Die mittlere Schicht bewirkt die Farbveränderung. Die untere erkennt, welche Farbe gerade gebraucht wird. Dafür sind viele Sensoren in dieser künstlichen Haut verbaut. Interessant ist die Technologie nicht nur für Rettungswesten, die ihre Signalfarbe ändern können, sondern auch für Tarnanzüge von Soldaten, die sich quasi unsichtbar machen können, indem sich die Farbe ihrer Kleidung an die Umgebung anpasst.
Wie übertragen Ingenieure Prinzipien aus der Natur auf die Technik? Wie gehen sie bei der Entwicklung eines Produktes vor? Der Robotikprofessor Ivo Boblan arbeitet mit bionischen Prinzipien in der Praxis.
In der Robotik versuchen wir halt, Tiere oder Menschen in Maschinen zu überführen, und zwar da die zugrunde liegenden Wirkprinzipien. Also nicht unbedingt die äußere Gestalt, sondern eben, was macht es aus, wenn man sich den Menschen oder eben Tiere anguckt.
Der Bioniker von der Berliner Hochschule für Technik hat einen humanoiden Roboter entwickelt. ZAR-5 heißt er. Einsetzbar wäre ZAR-5 etwa in der Pflege.
Damit Menschen gerne mit Robotern umgehen, sollten sich diese aber auch wie Menschen verhalten und sich sogar so anfühlen, sagt Ivo Boblan.
Wir Menschen sind auch nachgiebig. Also wenn wir miteinander interagieren, uns bewegen und gegeneinander stoßen, sagen wir mal, dann sind wir weich. Also wir können unsere Haut eindrücken und wir gehen dann ein bisschen weg. Und normale technische Roboter, also Roboter mit Elektromotoren, die sind halt sehr hart, wie so ein Tisch oder wie so eine Säule. Und daran kann man sich verletzen.
Mit menschlich meint Ivo Boblan nicht, dass Roboter wie Menschen aussehen sollten. Also 2 Arme, 2 Beine und einen Kopf haben. Diese rein äußerliche Nachbildung hat mit Bionik nichts zu tun. Bioniker wie Ivo Boblan wollen vielmehr, dass sich Roboter nach menschlichen Prinzipien bewegen.
Boblan baut dafür weiche Materialien ein. Aufblasbare oder mit Flüssigkeit gefüllte künstliche Muskeln, die sich wie menschliche Muskeln verhalten. Sie können sich zusammenziehen oder strecken und dadurch ein Gelenk bewegen. Die bei Robotern üblichen Elektromotoren ersetzt Boblan bei ZAR-5 durch einen Mechanismus, der die künstlichen Muskeln analog zum menschlichen bewegt.
Wir haben damals einen Mediziner an Bord gehabt, einen Anatom. Der hat mit uns zusammen sich gesetzt und hat geschaut, okay, was haben wir da? Wie sehen die Gelenke aus? Ist es wirklich ein Scharniergelenk?
Nein, denn das Kopieren menschlicher Prinzipien durch Technik hat seine Grenzen. Der Aufwand, ein exaktes Scharniergelenk bewegt durch Elle und Speiche nachzubauen, wäre zu groß.
Bei der Elle-Speiche-Drehung haben wir uns entschieden, dass wir halt nicht die Elle-Speiche nehmen, weil sie halt zu kompliziert ist. Wir haben sie mal nachgebaut, aber sie ist halt immer zerbrochen. Und wir haben halt dann auch ein normales rotatorisches Gelenk verwendet. Aber eben angezogen mit 2 Muskeln, die halt an dem Gelenk gezogen haben.
Noch ist ZAR 5 nur ein Prototyp. Verkauft wird er noch nicht.
Ivo Boblan geht aber davon aus, dass Roboter künftig zunehmend nach menschlichen Bewegungsprinzipien und damit bionisch gebaut werden.
Man sieht jetzt auch die neueste Generation von Robotern, die haben halt keine Rotationsantriebe mehr drin, sondern wirklich auch zwei Zugmuskeln im Oberschenkel, die halt das Knie bewegen, weil sie halt eben eine weichere Bewegung ermöglichen. Also die Menschen oder die humanoiden Roboter laufen damit weicher und somit halt auch menschenähnlicher. Und wir wissen von den Techniksoziologen, dass wir halt nur mit den Maschinen zusammenarbeiten wollen, die uns sehr ähnlich sind.
Aber die Bionik hält nicht nur in die Robotik Einzug. Bionik-Professorin Heike Beißmann spricht von ungeahnten Möglichkeiten dieser Wissenschaft für alle Bereiche.
Wir können sowohl in der Medizintechnik tolle Beispiele sehen, zum Beispiel einen entwickelten Bohrer, der jetzt keine runden Löcher bohrt, sondern viereckige Löcher bohrt, die besonders gut geeignet sind, um zum Beispiel Hüftimplantate unterzubringen, damit die nicht sich rausdrehen können. Und das Vorbild war eine Schlupfwespe, die in morsches Holz ihre Eier ablegt und dafür natürlich einen langen, dünnen Kanal bohren muss, der aber eckig ist. In allen technischen Bereichen können wir mit der Bionik was machen, wenn es in Richtung Leichtbau geht, wenn es in Richtung spannende Strukturen geht, wie den Klettverschluss, den wir nutzen können, im Bereich Oberflächen, wenn wir sagen, wir möchten Fassadenfarbe haben, wo Wasser besonders gut abperlt und den Schmutz mitnimmt.
Der Klettverschluss nach dem Vorbild der Klette. Der Leichtbau nach dem Vorbild von Knochen oder Ästen, die schmutzabweisende Wandfarbe nach dem Vorbild der Lotusblume. Das sind Klassiker der Bionik.
Oft suchen Entwickler in der Natur nach Antworten auf ungelöste technische Fragen. Gibt es einen Trick, um Oberflächen wasserabweisend zu machen? Autos stromlinienförmiger, damit sie Treibstoff einsparen? Oder Gebäude erdbebensicherer?
Angewendet wird Bionik in der Robotik, in der Architektur, im Fahrzeug- oder Flugzeugbau, in der Materialforschung oder in der chemischen Industrie. Viele Beispiele sind in Form von Produkten schon umgesetzt.
Aber oft ist die Übertragung von Prinzipien aus der Natur auf Technik noch im Stadium der Grundlagenforschung. Das gilt auch für Heike Beißmanns Studie über physikalische Eigenschaften verschiedener Weidenarten.
Die Weide selber kann man direkt nicht anwenden, aber wir nutzen natürlich die Eigenschaften. Wir gucken, was können davon brauchbar sein. Brauchen wir an einer Stelle etwas, das schnell bricht, dann würden wir die Bruchweide als Vorbild nehmen. Brauchen wir etwas, das sehr flexibel antwortet auf irgendeine Belastung, dann würden wir entsprechend eher nach einer Silberweide Ausschau halten und gucken, wie funktioniert diese Elastizität.
Der Selbstreinigungsmechanismus der Lotusblume gilt als Paradebeispiel in der Bionik.
Immer makellos sauber sehen die Blätter dieser Wasserpflanze mit den zarten rosa Blüten aus, obwohl die Lotusblume auf schlammigem Grund wächst. Doch kein Schmutz haftet an ihren Blättern. Wie kann das sein?
Lange Zeit gingen Forscherinnen und Forscher davon aus, dass eine Art Wachsschicht dafür verantwortlich ist, dass Wasser und Schmutz an der Oberfläche abperlen. In den 70er Jahren fand der Botaniker Wilhelm Bartlott die verblüffende Wahrheit heraus. Die Oberfläche der Lotusblume ist nicht glatt wie Wachs, sie ist vielmehr von zahlreichen winzigen Noppen überzogen. Dank ihnen läuft das Wasser in die Mitte des trichterförmigen Blattes ab und nimmt gleichzeitig den Schmutz mit.
Heute gehört der Lotus-Effekt zu einem Standardprinzip für Produktentwickler, die auf der Suche nach einer wasserabweisenden Oberflächenstruktur sind. So wie Christoph Zwar vom Fraunhofer Institut für Werkstoff- und Strahltechnik in Dresden.
Der Lotus-Effekt ist natürlich ein wasserabweisender Effekt, also dass Wasser an Pflanzen abperlt. Und da gab es schon immer Ideen, diesen Effekt auf technische Oberflächen zu übertragen.
Der Ingenieur Christoph Zwar hat ein Verfahren mit ausgetüftelt, das die Oberfläche des Lotusblatts ziemlich genau nachbildet. Und zwar mit Hilfe von Lasertechnik. Das konnten Zwar und sein Team nur, weil Wissenschaftler die genaue Struktur des Blattes mit Hilfe von Rasterelektronenmikroskopie zuvor sichtbar gemacht hatten.
Mit unserer Lasertechnologie können wir Strukturen herstellen, die denen von der Lotuspflanze ähneln. Also wenn man die Lotuspflanze unter dem Mikroskop betrachtet, dann sieht man auf der Lotuspflanze so kleine Hubbel. Die sind in der Größenskala kleiner als ein Haar. Das sind so kleine säulenartige Strukturen und obendrauf befinden sich so kleine Härchen. Und wir können mit dem Laser letztendlich so ähnliche Strukturen herstellen, die dann auch ähnliche Eigenschaften haben, die auch bewirken, dass das Wasser an technischen Oberflächen abhärtet.
Hightech trifft auf Natur. Erst dadurch wurde der Lotus-Effekt genau verstanden.
Die wasserabweisende Wandfarbe funktioniert nach diesem Prinzip, die Backform, die nicht gefettet werden muss, oder der Löffel, an dem der Honig abperlt.
Den Wissenschaftlern am Dresdner Fraunhofer Institut für Werkstoff- und Strahltechnik geht es aber um etwas anderes.
Flugzeugoberflächen, das war ganz prominent, da hatten wir ein schönes Projekt mit Airbus gehabt, wo wir das tatsächlich sogar geschafft haben, dass wir Titanoberflächen bearbeitet haben, die dann sogar auf Flugzeugflügel aufgeklebt wurden und wirklich mit einem Airbus bis nach Australien und wieder zurückgeflogen sind und wo man diesen wasserabweisenden Effekt nachweisen konnte.
Besonders stolz sind Christoph Zwar und sein Team darauf, dass es gelungen ist, den Lotus-Effekt nicht nur auf Metallflächen, sondern sogar auf Glas zu übertragen. Denn hier könnte es zukunftsträchtige Anwendungen geben.
Für uns eher relevant sind alle Anwendungen, wo es zum Beispiel darum geht, dass Displays nicht beschlagen sollen, für Kameralinsen beispielsweise. Einfach Sachen, wo man durchschauen möchte, wo es Feuchtigkeit gibt und genau die transparent bleiben sollen.
Aber das Kopieren natürlicher Mechanismen hat auch seine Grenzen. Die Natur ist dem Menschen oft eine Nasenlänge voraus. Nicht jede biologische Lösung lässt sich von Menschen technisch umsetzen.
Also es gibt immer noch so eine Herausforderung, während wasserabweisende und gleichzeitig ölabweisende Oberflächen. Das ist immer noch so ein Traum, was man hat. Leider ist es so, Öl kann sich auf wasserabweisenden Oberflächen sehr gut ausbreiten. Andersherum kann sich Wasser sehr gut auf ölabweisenden Oberflächen ausbreiten. Und das beides in Einklang zu bringen, das ist immer noch so eine Herausforderung, vor der wir stehen.
Lernen von der Natur heißt zu verstehen, nach welchen Prinzipien sie arbeitet.
Erstens, Lebewesen können sich selbst reparieren. Zweitens, biologische Strukturen erfüllen meistens gleich zwei oder mehrere Funktionen. Und drittens, alles wird wiederverwertet. Die Natur ist nachhaltig.
Und das schon seit Milliarden von Jahren. Menschliche Erfindungen hinken in all diesen Punkten hinterher, sagt die Bionikerin Heike Beißmann.
Wir produzieren oft irgendetwas, benutzen es eine ganze Weile und hinterher werfen wir es wieder weg. Das heißt, irgendwo landet es auf dem Müll. Für Organismen, Pflanzen, Tiere ist es relativ unsinnig, Dinge einfach wegzuwerfen. Denn alles, was irgendwie genutzt werden kann, wird auch wieder verwertet.
An der Hochschule Bremen geht ein Forscherteam des internationalen Studiengangs Bionik noch einen Schritt weiter.
Hier versucht man, Mechanismen aus der Natur nicht nur auf Werkstoffe zu übertragen, sondern sie mit biobasierten Stoffen nachzubauen.
Die Bremer Werkstofftechniker machen sich dazu auf die Suche nach einem Material, das stabil und flexibel zugleich ist. Sie stießen auf das Hühnerei.
Wenn Sie Ihr Frühstücksei aufmachen, dann werden Sie wahrscheinlich auch feststellen, dass Sie oft so eine kleine Membran oder wie so eine kleine Haut auf dem eigentlichen Ei haben. Diese Membran schützt quasi das gesamte Ei vor Zerstörung oder vor Beanspruchung, dass es halt schnell reißt oder kaputt geht. Ja, dazu hatten wir Versuche gemacht.
Die Forschenden der Hochschule Bremen wollten wissen, was passiert mit dem Ei ohne diese dünne, dehnbare Membran zwischen Schale und Eiweiß. Dafür lösten sie die Haut mit einer Chemikalie heraus und drückten fest auf die Eierschale. Ohne die Membran zerfiel die Schale in große, einzelne Stücke. Und was passiert, wenn die Membran noch erhalten ist?
Dann wird man feststellen, dass diese geomineralisierten Eierschalenstückchen aus Kalk halt noch zusammenhalten. Das heißt, diese Membran ist halt auch so eine Art Fähigkeitsverbesserer in dieser Eierschale, weil die einfach sonst deutlich schneller kaputt gehen würde. Die hält halt diese Schale zusammen.
Und genau diese Eigenschaft wird in der Industrie oft gebraucht. Ein Material, das zugleich stabil, aber nicht so spröde ist, dass es in viele Einzelteile zerbricht.
Das könnte halt bei allen Anwendungen, wo sicherheitsrelevante Bauteile eingesetzt werden, genutzt werden, einfach um Splittern zu verhindern. Also halt auch bei Bauteilen in der Automobilindustrie zum Beispiel, die einen Unfall aushalten müssen, wo halt nichts splittern darf.
Diese Eigenschaft des Hühnereis, zugleich äußerlich stabil, aber im Inneren flexibel, kommt in der Natur auch bei Pflanzen und bei Tieren vor. Es handelt sich um einen in der Natur verbreiteten Schutzmechanismus. Forscher sprechen von Analogien.
Um geeignete Vorbilder für ihre Verbundwerkstoffe zu finden, haben Nina Graupner und ihr Team auch mit Kokosnüssen oder Rhabarber experimentiert.
Uns war halt aufgefallen, dass der Rhabarber halt auch extrem große Blätter trägt und trotz hoher Windlasten oder wenn es regnet, diese vergleichsweise relativ dünnen Blattstiele halt das ganze Gewicht gut aushalten können und dabei nicht kaputt gehen.
Bei der Kokosnuss umhüllt eine harte äußere Schale eine flexible Fruchthülle. Der perfekte Schutz für den kostbaren Samen im Inneren.
Da haben wir uns halt die Kokosnuss angeschaut, einfach weil die aus Fallböen von über 30 Metern von einer Palme manchmal auch auf harte Böden fällt und der Samen geschützt ist. Das heißt, die Frucht geht nicht kaputt und dafür verantwortlich ist die Fruchthülle.
Die Kokosnuss oder der Rhabarber stehen Pate für ein haltbares und zugleich elastisches Material, aus dem Skier, Hanteln oder Tennisschläger gemacht werden.
Ob der bionische Werkstoff von der Hochschule Bremen nach Vorbild des Hühnereis aber jemals in die Industrie Eingang findet, ist ungewiss. Denn die bionik-inspirierten Materialien der Bremer Wissenschaftler sind zwar qualitativ besser als vergleichbare herkömmliche, aber
es ist natürlich aufwendiger, halt so ein Mehrschichtsystem herzustellen, als einfach diese drei verschiedenen Fasertypen zu mischen. Aber die Zähigkeit konnten wir halt mehr als verdoppeln. Das ist halt der Vorteil daran.
Die Zahl bionischer Veröffentlichungen hat sich in den letzten 15 Jahren verfünffacht. Vor allem die USA und China setzen auf bionische Forschung.
Der Pool an Lösungsvorschlägen aus der Natur scheint unerschöpflich zu sein. Rund 1,75 Millionen Arten von Lebewesen sind bekannt. Und jedes Jahr werden rund 18.000 Arten neu entdeckt.
Der Blick in die Natur kann sicher noch viele innovative Anregungen für umweltverträglichere, materialsparende Hightech-Produkte liefern.
Das war eine Radio-Wissen-Folge von Gabriele Knetsch. Von weiteren faszinierenden Beispielen, wie wir Menschen die Fähigkeiten von Tieren für technische Innovationen nutzen können, erzählt auch eine Podcast-Episode von IQ Wissenschaft und Forschung. Auch diesen Podcast findet ihr, wie alle unsere Angebote, auf der Plattform ARD Sounds. Und die Links zu unseren Hörtipps gibt's in den Shownotes.